An einem Ort sterben am selben Tag sowohl ein Taxifahrer als auch ein Pfarrer. Beide landen, nachdem sie gestorben sind, vor der Himmelspforte. Petrus begrüßt den Taxifahrer und lädt ihn freundlich in den Himmel ein. Dem Pfarrer erteilt er jedoch eine Abfuhr. Da beschwert sich der Pfarrer: Wie kann das sein? Woche für Woche habe ich Gottes Wort gepredigt. Und der ein Taxifahrer war und noch nicht mal ein toller Kerl, der darf in den Himmel kommen? Da sagt Petrus: Ja, weißt du, der hatte so einen Fahrstil, der hat viele das Beten gelehrt. Also, wie lernen wir beten? Hoffentlich nicht nur durch Angst. Und was macht Gebet überhaupt aus? Gebet meint ja in erster Linie mit Gott in Kontakt treten, mit ihm reden, also Kommunikation mit Gott. Kommunikation, das kennen wir ja auch von unserem Miteinander. Ganz einfach, oder vielleicht doch nicht. Mit Worten können wir Beziehungen bauen und Beziehungen belasten. Obwohl wir eine gemeinsame Sprache sprechen, können wir schrecklich aneinander vorbeireden. Ein Grund, weshalb Sketche von Loriot und anderen so einen großen Unterhaltungswert haben. Und weshalb, wenn man Bücher nach Beziehungsratgebern, wenn man danach sucht, weshalb es ganz häufig um Kommunikation geht. Es ist ein lebenslanges Lernfeld. Dabei ist bei der Frage, ob Kommunikation gelingt, gar nicht in erster Linie wichtig, ob diese Kommunikation lebhaft oder ruhig ist, ob es laut oder sachlich zugeht, wenn Menschen miteinander reden. Und Ähnliches gilt auch fürs Gebet. Das kann ganz unterschiedlich sein, leise oder laut, impulsiv, leidenschaftlich oder beständig. Je nachdem, wie wir so sind, was für Typen wir sind. Also das Temperament oder die Form unserer Gebete macht nicht den entscheidenden Unterschied. Jesus selbst hat es gesagt, dass es beim Gebet nicht auf die Worte ankommt. Aber worauf kommt es dann an? Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beginnt unser Vater im Himmel. Als allererstes geht es um die Beziehung. Daher diese Überschrift der Predigt. Und daher wollen wir heute einen Menschen anschauen, der in der Bibel als Freund Gottes bezeichnet wird, nämlich Abraham. Und wie die Kommunikation zwischen ihm und Gott in ganz unterschiedlichen Lebenslagen aussah. Weil wir dazu Szenen, einzelne Momente aus seinem ganz langen Leben anschauen, gibt es heute auch den Predigttext in verschiedenen Abschnitten. Es beginnt im 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Ich würde Abraham ja gerne mal fragen: Wie war das, als Gott mit dir geredet hat? Wie hast du seine Stimme gehört? Wie konntest du dir so sicher sein, dass er da geredet hat? Wir lesen dazu nichts in der Bibel. Wir lesen auch nichts von einer Antwort Abrahams oder gar einer Verhandlung nach dem Motto: Gott, wie meinst du das? Weg von meiner Familie, aus meiner Heimat? Oder wohin soll es denn gehen? Oder wie soll das aussehen, wenn du mich segnest? Was meinst du damit? Aber was wir sehen, Abraham hat sich ansprechen lassen. Er ist dem Regen Gottes gefolgt, ganz praktisch. Und ist das nicht oft der Anfang einer Beziehung mit Gott, dass wir uns ansprechen lassen? Ich bin mir sicher, dass hier niemand sitzt, der nicht schon auf die eine oder andere Weise von Gott angesprochen worden ist. Sonst würdet ihr ja am Sonntagmorgen wahrscheinlich was anderes machen, als hier zu sein. Dabei ist das Reden Gottes ganz vielfältig. Vielleicht trifft dich auf einmal ein Satz aus der Bibel oder da ist so ein kleiner Impuls, so ein Gedanke im Herzen, der dir nachgeht. Oder dir kommt, während du betest, ein Wort oder ein Bild in den Sinn. Ob es nun ein unüberhörbares Reden Gottes ist oder eher ganz leise und fein. Die entscheidende Frage ist, wenn Gott dich oder mich heute anspricht, sind wir bereit hinzuhören, wie Abraham? Vielleicht einmal innezuhalten in unserem geschäftigen Alltag? Uns stören zu lassen in unseren Gewohnheiten, den Gewohnheiten zu denken, etwas zu tun, unser Leben zu gestalten. Gott spricht. Wie lässt du dich ansprechen? Wir lesen weiter. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn. Sie kommen in das Land Kanaan. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er, Abraham, baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Ähnliches wiederholt sich noch ein paar Mal. Wir lesen: Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und im nächsten Kapitel: Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Immer wieder an Eckpunkten dort, wo Gott ihm begegnet ist, oder dort, wo Abraham sich niedergelassen hat, baut er einen Altar. Als Reaktion auf die Begegnung mit Gott und dort, wo er lebt. Der Altar ist wie so eine Wegmarke mitten im Alltag. Ein Zeichen zur Erinnerung und ein Zeichen, um Gott groß zu machen. Der Altar drückt aus: Du bist heilig, was wir eben auch gesungen haben. Du bist groß, du bist mein Gott. Hier haben wir einen weiteren Aspekt des Gebetes, nämlich die Anbetung. Anbetung ist in allererster Linie eine Haltung, mit der ich Gott die Ehre gebe. Das drückt sich aus in dem, was ich tue, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Entscheidungen treffe und auch in Worten. Und aus diesem Grund haben wir ja in jedem Gottesdienst eine Lobpreiszeit. Eine Zeit, in der wir auf Gott schauen und ihn mit unseren Liedern, mit unseren Worten ehren, wo wir darauf gucken, wer er ist, was für ein großartiger Gott. Denn er ist würdig. Nur, wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Wie sieht es bei dir aus am Montag, am Dienstag oder auch in den Gebeten? Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich im Gebet ganz schnell bei den konkreten Anliegen bin, die mich beschäftigen, und dabei dafür zu danken oder zu bitten. Kennt ihr das? Im Vaterunser kommt der Satz: Dein Name werde geheiligt, fast zu Beginn, gleich nach der Anrede. Und das hat seinen Grund, denn unser Leben und auch unser Gebet sollen Gott ehren. Wie also können wir Anbetung mehr in unseren Alltag einbauen? Neben Liedern ist eine Möglichkeit, das Singen liegt ja nicht jedem so, eine Möglichkeit ist auch Bibelverse auswendig zu lernen oder immer und immer wieder zu lesen, die sich mit der Anbetung Gottes beschäftigen. Zum Beispiel in Philipper 2 ist sowas oder in der Offenbarung 4, Szenen, in denen Gott angebetet wird. Und wenn wir das immer wieder wiederholen, dann begleitet uns das. Dann ist die Anbetung Gottes präsent. Oder wie wäre das, wenn wir Gebetszeiten entlang des Vaterunsers gestalten? Also zuerst mit einem Blick darauf, auf die Beziehung, dass Gott unser Vater ist, wie wir es auch gesungen haben, du bist der gute Vater, dass wir ihn dafür loben, dafür danken. Und dann eine Zeit der Anbetung, in der wir nach dem Motto, dein Name werde geheiligt, Gott die Ehre geben und dann so weiter. Wenn wir das tun, wenn wir so nach dem Vater unser Gebet gestalten, dann laufen wir nicht so sehr Gefahr, nur um unsere kleinen Probleme zu kreisen. Und außerdem, wenn wir zuerst gucken, mit wem wir es zu tun haben, dann verändern sich auch unsere Gebete. Abraham hat Gott angebetet, indem er einen Altar gebaut hat. Bei uns kann das anders aussehen. Dein Name werde geheiligt. Wo möchtest du der Anbetung Gottes Raum geben? Die Geschichte geht weiter. Um Abraham herum gibt es Kriege und unter anderem sein Neffe Lot wird verschleppt. Abraham mustert seine Leute und schafft es, Lot und die Menschen aus seiner Gegend wieder zu befreien. Wir lesen im 1. Mose 14, als er, Abraham, nach dem Sieg über Kedor Laomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkam, zog ihm der König von Sodom ins Schavetal entgegen. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Ist es nicht ein bisschen verrückt? Abraham war ziemlich reich und er gibt den Zehnten von allem lediglich für einen warmen Empfang und einen Segen. Warum Melchisedek Abraham segnet? Wir wissen es nicht. Offensichtlich wollte Gott, dessen Priester er ja war, Abraham Gutes tun. Und Abraham ist dieser Segen kostbar, sehr kostbar. Der Zehnte, den Abraham gibt, ist wieder so eine Antwort im Tun. Eher ein Dank an den Priester und ein Dank an Gott. Was macht jetzt den Segen zu so etwas Besonderem, dass er Abraham so viel wert war? Segen bewirkt, dass Gott sich der gesegneten Person zuwendet. Er beschenkt sie mit Gutem. Wie das genau aussieht, das wissen wir manchmal nicht. Da bleibt so ein bisschen was Unergründliches. Denn Segen heißt ja nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt. Das war auch bei Abraham nicht so. Und doch liegt eine Kraft Gottes im Segen, die Gutes bewirkt. Auch Jakob, der Enkel von Abraham, wusste, was der Segen wert ist. Der hat alles, wirklich alles dran gesetzt, um von Gott gesegnet zu werden. Zum Teil fast schon zweifelhafte Mittel gewählt. Und Gott ehrt diese Haltung. Offensichtlich ist es Gott ein Bedürfnis zu segnen und eine Freude, wenn wir uns danach ausstrecken. Zu Abraham sagt Gott zu einem anderen Zeitpunkt, wir haben es vorhin gelesen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Auch an anderen Stellen der Bibel werden wir aufgefordert, Menschen zu segnen. Jesus sagt sogar, wir sollen die segnen, die uns fluchen. Also die, die uns Böses wollen. Was machen wir daraus? Bist du ein Mensch, der andere segnet? Und streckst du dich selbst nach dem Segen Gottes aus? Wir haben ja hier in der Gemeinde nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit, dass man nach vorne kommt, für sich beten lässt und sich segnen lässt. Und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal, warum da nicht alle Leute Schlange stehen. Es geht ja darum, dass wir beschenkt werden. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Geschmacksfrage, ob man das möchte, aber ich erlaube mir trotzdem mal die Frage, was hindert dich? Gibt es etwas, was es dir schwer macht, dich von Gott beschenken zu lassen? Abraham hat sich segnen lassen. Das können wir uns zum Vorbild nehmen und als Ermutigung. Gott beschenkt gerne. Wofür möchtest du Segen empfangen? Und wen möchtest oder solltest du segnen? Es geht gleich weiter. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr und Gott, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wieder ergreift Gott die Initiative. In einer Vision spricht er, ermutigt Abraham. Und hier lesen wir zum ersten Mal eine Antwort von Abraham. Wenn wir das lesen, hören wir fast buchstäblich den Seufzer, der da mitgeht, als er Gott sein Herz ausschüttet. Es geht um seinen Herzenswunsch. Nachkommen, einen Erben. Das, was Gott ihm schon versprochen hatte, aber wovon noch nichts zu sehen ist. Wie geht es dir mit offenen Herzenswünschen? Oder mit den Enttäuschungen deines Lebens? Mit dem Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin, nach Kindern? Oder dem, dass sich eine Beziehung wieder klärt? Oder der Wunsch nach Gerechtigkeit in einem bestimmten Punkt? Oder nach Gesundheit? Alles gute Wünsche. Und wenn sich in einem Lebensbereich, in dem wir uns so sehr Veränderung wünschen, nichts tut, dann kann es total schmerzhaft sein. Und da gibt es je nach Typ verschiedene Weisen, damit umzugehen. Die einen tendieren eher dazu, das zu verdrängen, irgendwie gar nicht so hinzugucken, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dann spürt man den Schmerz nicht so, obwohl er ja dennoch da ist. Die anderen laufen vielleicht eher Gefahr, sich ständig mit diesem zu beschäftigen, was fehlt, und darum herumzukreisen. Wenn man das zu viel macht, kann man sich das Leben auch schwer machen. Abraham lebt eine dritte Möglichkeit aus. Er trägt seine Enttäuschung zu Gott. Er fasst seinen Frust in ein Gebet. Das braucht Mut, weil damit guckt er ja auch erstmal das an, was schmerzhaft ist. Er nennt es beim Namen und er macht sich verletzlich, wenn er das Gott hinlegt. Aber Abraham fasst diesen Mut, sich Gott gegenüber zu öffnen mit dem, was sein Herz am meisten beschwert. Und Gott hört zu. Er begegnet ihm liebevoll. Auch bei Abraham ist dadurch nicht alles in Butter. Und doch hat sich was verändert. Die Beziehung hat sich vertieft. Die Bibel spricht von einem Bund, den Gott mit Abraham spricht. Das kommt, folgt auf unseren Text, den Gott mit Abraham schließt. Ich persönlich habe die Erfahrung auch schon immer wieder gemacht. Wenn ich Gott mal so richtig mein Herz ausgeschüttet habe, dann ist immer ein Stück Friede und auch Zuversicht in meinem Herzen gewachsen. Und das, obwohl sich ja nach außen gar nichts getan hat. Und manche Fragen immer noch offen geblieben sind. Deshalb ist meine Frage, wie es mit deinen unerfüllten Herzenswünschen oder deiner Sehnsucht aussieht. Gott, hör zu, worüber möchtest du mit ihm ins Gespräch kommen? Es folgt die Geschichte um die Geburt von Ismael. Diese Kapitel überspringe ich, das ist eine ganze Geschichte für sich. Schließlich in Kapitel 18 gibt es einen Besuch Gottes bei Abraham, wie er inzwischen heißt. Da liegt so etwas Geheimnisvolles drin, denn es ist die Rede, dass Gott erscheint, aber es ist auch die Rede von drei Männern. Wir lesen, der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und am Ende des Besuchs lesen wir, die Männer erhoben sich von dort und schauten auf Sodom hinab, den Nachbarort. Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sagte der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich tun will? Und Gott erzählt, dass er den Ort Sodom, in dem Abrahams Neffe Lot wohnt, dass der so viel Unrecht angehäuft hat, dieser Ort, dass er vernichtet werden soll. Es folgt ein ausführliches Gespräch zwischen Abraham und Gott. Ein großartiges Beispiel orientalischer Verhandlungskunst, lohnt sich zu lesen, sprengt heute leider den Rahmen. Ja, Abraham geht auf Gott zu und handelt ihn runter und Gott lässt sich runterhandeln. Er sagt zu, die Stadt nicht zu vernichten, wenn sich nur 10 Gerechte darin finden. Die Geschichte geht dann ein bisschen anders aus, denn es finden sich keine 10 Gerechten in Sodom, aber Gott rettet Lot und seine Familie. Was lehrt uns dieses Gespräch? Es ist ein wunderbares Beispiel für Fürbitte. Gott zeigt Abraham eine bevorstehende Notsituation und Abraham hört sich das nicht nur an, sondern er macht es zu seinem eigenen Anliegen. Er, heißt es später im Text, tritt näher, er geht auf Gott zu, weil er eine Beziehung zu Gott hat und weil es auch um seinen eigenen Neffen geht. Und das Gleiche gilt für uns. Weil wir durch Jesus eine Beziehung zu Gott haben, als seine Kinder, haben wir das Vorrecht, für andere zu bitten und einzutreten. Wir sollen Gott sogar bitten, das steht viele Male in der Bibel. Wir sollen ihn bestürmen. Und Gott hört, er lässt mit sich reden. Wobei, er handelt leider nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Er bleibt souverän. Manchmal geschieht genau das, worum wir ihn gebeten haben. Das ist toll. Manchmal handelt er aber anders, als wir es erwartet hätten, wie in dieser Geschichte. Und manchmal sehen wir gar nichts von dem, was er tut. Er scheint zu schweigen. Und das, warum das so ist, das ist letztlich unergründlich. Das ist schwer auszuhalten, wenn Gott schweigt oder wenn wir nicht sehen, wie er antwortet. Gott ist souverän und dennoch möchte er gebeten werden. Der Schlüssel fürs Gebet ist die Position, die wir haben als Kinder Gottes. So ähnlich wie Abraham die Position als Freund Gottes. Weil wir diese Beziehung zu Gott haben, können wir mit Bitten zu ihm kommen. Aber bei all dem, was es so braucht, was wichtig wäre, wo Gott eingreift, in unserem kleinen Leben, in unserer Gesellschaft, in der großen Politik, was die Zukunft unseres Planeten angeht, wo fange ich denn da an und wo höre ich auf? Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben ja vorhin die verschiedenen Gebetsgruppen hier gehabt oder die sind vorgestellt worden. So viele Beispiele. Also fang doch an mit der Not, die dir besonders zu schaffen macht. Oder mit dem Anliegen, das dir besonders am Herzen liegt. Denn dort, wo die Not der Welt auf deine Sehnsucht trifft, da beginnt deine Berufung und auch dein Ruf in die Fürbitte. Gott möchte, dass wir ihn bitten. Mit welchem Anliegen möchtest du ihn bestürmen? Die Geschichte Abrahams geht weiter. Viele Jahre nach Gottes ersten Versprechen wird der lange verheißene Sohn Isaak geboren. Und er wächst heran, bis schließlich eine harte Probe kommt. Die letzte Geschichte, die wir uns heute angucken. Wir lesen, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Tatsächlich muss Isaak dann doch nicht sterben, denn Gott sagt in allerletzter Sekunde Stopp und sorgt für ein Opfertier. Aber dass es gut ausgeht, das wusste Abraham noch nicht, als er losgezogen ist und auch nicht bis zum letzten Augenblick. Ich finde immer wieder, die Geschichte ist echt harter Tobak. Gott verlangt Abraham das Liebste und Teuerste ab. Auch hier wüsste ich gerne, was Abraham gesagt oder zumindest gedacht hat. Hat er versucht, es erstmal zu ignorieren, was er gehört hat? Hat er versucht, mit Gott zu verhandeln? Oder war er sprachlos? Wir wissen es nicht. Aber eines ist klar, offensichtlich war Abraham in seinem langen Leben an einem Punkt angelangt, wo er bereit war, Gott alles hinzugeben. Neben vielen Facetten, die diese Geschichte hat, die eine eigene Predigt wert werden, ist ein Aspekt wieder die Beziehungsfrage. Denn Gott fragt mit anderen Worten, bin ich dir wichtiger als alles andere? Wichtiger als das, was dir am liebsten ist? Wichtiger sogar als was ich dir selber geschenkt habe? Vertraust du mir voll und ganz? Manchmal stellt Gott so eine Frage auf die eine oder vor allem auf die andere Weise, auch heute. Kennst du so Situationen, wo du merkst, dein Vertrauen oder dein Gehorsam sind gefragt? Zum Beispiel, wenn Gott sagt, bist du bereit, meinen Werten zu folgen, auch wenn das dich deinen Arbeitsplatz kosten könnte? Bist du bereit, diese Beziehung, jenes Hobby, diese Überzeugung aufzugeben, weil ich das dir sage? Auch wenn du mich nicht verstehst oder wenn es unlogisch scheint? Es kann auch die ganz leise Frage sein, vertraust du mir auch, wenn du dieses oder jenes loslassen musst? Wie bei den unerhörten Gebeten oder bei diesen offenen Herzenswünschen, von denen wir es vorhin hatten. Das kann auch so eine Frage Gottes sein. Und loslassen ist ja eine der schwersten Übungen. Und da kann auch es ein langer Weg sein, bis man zu diesem Punkt kommt, zu sagen, ja, wenn du es willst. Und es kann sich anfühlen wie Schwerstarbeit. Manchmal verlangt Gott uns einiges ab. Und warum das so ist, warum Gott manchen Leuten Schweres zumutet, das ist nicht immer zu verstehen. Und wir sollten uns auch echt hüten, davor immer eine Erklärung parat zu haben. Aber es kann sein, dass auf einmal die Frage Gottes im Raum steht, Vertraust du mir? Wir wissen nicht, ob Abraham in der Situation mit Gott geredet hat, außer dass hier bin ich am Anfang. Und doch sagt das, was Abraham tut, auch ohne Worte nichts anderes als dein Wille geschehe. Wie geht es euch, wenn ihr das Vaterunser betet? Tobi, mach nochmal zurück. Wir sind noch beim Text. Danke. Mir geht es nämlich oft so, wenn ich das bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann denke ich eigentlich erstmal an das, wo ich mir wünsche, dass Gott eingreift, wo ich denke, das wäre nötig, dass er mal was tut, dass sein Wille hier in dieser, dass sein Friede kommt oder was auch immer. Aber was ist denn, wenn Gottes Wille mir was abverlangt? Bin ich dann immer noch bereit, so zu beten? Wir haben vorhin, Anita hat am Anfang das Gebet von Bonhoeffer gebetet. Der sagte so, hilf mir jetzt auch das Schwere aus deiner Hand zu nehmen. Oder wie war es für Petrus, als, von dem haben wir ja letzte Woche gehört in der Predigt, als Jesus ihm sagte, wenn du alt bist, wird man dich binden und führen, wohin du nicht willst. Was für Petrus bedeutet hat, dass er umgebracht wurde. Dein Wille geschehe. Darf Gottes Wille über meinem stehen? Das Tröstliche ist, wenn Gott unser Vertrauen herausfordert, dann macht er das nicht so aus der Ferne, distanziert nach dem Motto, so, ich zeig mir kleiner Mensch mal, ob du mir gehorsam bist, sondern im Gegenteil, er hat es ja selbst durchbuchstabiert, bis zum Äußersten. Als Jesus vor seiner Gefangennahme in Gethsemane betet, Herr, wenn du willst, bitte, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da wusste er ja, dass ihn das das Leben kosten würde. Und wenn ich an Gethsemane und an die Kreuzigung denke, dann staune ich, was Jesus da, wozu er bereit war. Aber ich möchte noch einen weiteren Aspekt dazufügen, nämlich die Perspektive des Vaters. Ich weiß nicht, wie geht es euch als Eltern? Ist es nicht etwas vom Schwersten, das eigene Kind leiden zu sehen? Würdet ihr nicht dann am liebsten das auf euch nehmen, damit das Kind nicht leiden muss? Und wenn das nicht möglich ist, dann seid ihr doch am liebsten dabei, dass ihr es ermutigen könnt oder trösten. Am Kreuz war das anders. Jesus, der so eine Verbindung mit dem Vater hatte, dass er gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Oder ich kann nichts tun, was ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Der war am Kreuz und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil unsere Sünde ihn vom Vater getrennt hat. Ausgerechnet in der schwersten Stunde war er allein. Wie schwer muss das für Jesus gewesen sein und wie sehr muss es dem Vater das Herz zerrissen haben? All das nimmt Gott selbst auf sich, damit wir ihm nah sein können, weil er uns in seiner Nähe haben möchte, weil er Gutes für uns will. Also wenn wir mit etwas ringen, was Gott uns zumutet oder abverlangt, oder mit der Frage, ob wir ihm folgen oder vertrauen, auch wenn es weh tut, dann lasst uns vor Augen haben, wozu er selbst bereit war. Er fühlt mit uns, gerade in den schwersten Augenblicken. Dass wir, wenn es darauf ankommt, bereit sind, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen, trotz allem, das ist mein Gebet für dich und für mich. Dein Wille geschehe. Worin möchtest du Gott folgen und vielleicht neu vertrauen? Die Geschichte Abrahams geht unspektakulär weiter. Wenn wir sein ganzes Leben anschauen, dann war er durchaus kein Held, keiner, der alles richtig gemacht hätte. Da gab es ziemlich harte Rückschläge. Aber wir sehen auch, dass mit der Zeit seines Lebens sein Vertrauen auf Gott gewachsen ist. Und was wir noch sehen, wenn wir das lange Leben anschauen, Gott beschenkt Abraham. Das ist zwar zuerst eine persönliche Sache zwischen Gott und ihm, aber Gott sagt auch, haben wir am Anfang gelesen, Gott, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Und später im Neuen Testament wird es aufgegriffen. Wir sind, wie Paulus es nennt, Kinder Abrahams und Erben der Verheißung. Das passt zu Gottes Wesen. Er ist uns Menschen freundlich zugewandt. Auch wenn die Wege nicht immer einfach sind. Die Zuwendung Gottes ist das, was alle Gebete umschließt, ob wir es jetzt so genau spüren oder nicht. Zum Schluss möchte ich gleich nochmal die ganzen Fragen nennen, die ich euch zwischendurch gestellt habe. Und ich lade dich ein, der Frage nachzugehen, die dich am meisten anspricht. Wir werden später auch das Vaterunser beten. Auch darüber kannst du nachdenken, was davon kannst du leicht beten und was kommt dir vielleicht schwer über die Lippen. Geh doch darüber mit Gott ins Gespräch oder vielleicht auch hinterher mit jemand anders. Gott spricht. Wie lässt du dich ansprechen? Dein Name werde geheiligt. Wo möchtest du der Anbetung Gottes Raum geben? Gott beschenkt gerne. Wofür möchtest du den Segen Gottes empfangen und wen möchtest oder solltest du segnen? Gott hört zu. Worüber möchtest du mit ihm ins Gespräch kommen? Gott möchte, dass wir ihn bitten. Mit welchem Anliegen möchtest du ihn bestürmen? Dein Wille geschehe. Worin möchtest du Gott folgen und ihm vielleicht neu vertrauen? Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Steht doch zum anschließenden Gebet bitte auf. Wir wollen beten. Jesus, die Jünger haben gesagt, lehre uns beten. Auch wir brauchen das immer wieder, dass du uns beten lehrst. Bitte zeig uns, wo es uns an Vertrauen fehlt und hilf du, dass wir in den Bereichen wachsen, wo es uns noch schwer fällt. Führe uns in ein immer tieferes Vertrauen zu dir, dass uns das Gespräch mit dir immer mehr zu einem Bedürfnis und zu einer Freude wird. Danke, dass du uns freundlich zugewandt bist. Danke, dass letztlich immer wir die Beschenkten sind, wenn wir mit dir ins Gespräch gehen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.